Ehrlich gesagt, gar nicht viele Fragen gestellt, wie das mit den Regularien ist, wie das mit den Sachen ist. Ich habe es einfach erstmal in Angriff genommen und habe gesagt, ich kriege das schon hin.
Jetzt geht's los.
Hallo Kelvin, diesmal begrüße ich dich beim Hörpodcast. Voriges Mal hast du mich interviewt zu meinem IMB-Business und heute bin ich dran, dich zu interviewen. Und ich würde auch sagen, diesmal stellst du dich doch bitte vor. Wer bist du, was magst du, wo kommst du her?
Ja, sehr gern, gar kein Problem. Also, mein Name ist Kelvin, ich bin 22 Jahre alt aktuell. Genau, und studiere so zurzeit noch ganz üblich für das Hamsterrad soziale Arbeit und habe mich schon immer für die Arbeit mit den Menschen zusammen interessiert. Es hat mich noch nie wirklich Mathe oder sonst irgendwas interessiert, sondern immer die Arbeit mit den Menschen und in den Gruppen zusammen. Das würde ich auch sehr gerne in Zukunft machen, nur mittlerweile ein bisschen anders als noch vor wenigen Jahren geplant. Genau, und nebenbei, um mir meine Brötchen zu verdienen und meine Familie zu ernähren, bin ich Kellner und habe noch 2-3 andere Projekte am Laufen, von denen ich gerne später noch ein bisschen mehr erzähle.
Fulltime, coole Sache. Und da hast
genau,
du noch
ansonsten
Zeit.
Ansonsten, mini kleines Kind, 1,5 Jahre alt, früh Papa geworden. Deswegen auch auf der Suche nach alternativen Wegen, um einfach ein Vorbild auch für mein Kind zu sein und für meine Generation einfach mal zu zeigen, wie es richtig geht.
Mit dem Alter hast du noch die besten Voraussetzungen. Das ist super. Und wenn man das Kind dann mitkriegt, wie es groß wird und mit dem Kind dann noch Fußball spielen kann, das ist dann top. Also ich meine, was will man denn
hier? Das hat alles seine Vor- und Nachteile,
ja, genau,
würde ich sagen.
wenn du so viel magst und planst, warte schon, wie du auf die Idee gekommen bist, IMB-Business zu planen oder wie bist du auf das Ganze gekommen? Hat es in dein Zeitschema reingepasst und wie hat...
Ja, ich fange einfach mal an.
Ja, genau.
Also ich würde sagen, der ganz große Hebel war tatsächlich YouTube. Angefangen hat alles im September 2018, tatsächlich, also noch gar nicht so lange her. Da habe ich nämlich das erste Mal ein Video von Gedankentanken geschaut und das hat mich so ein bisschen ins Umdenken gebracht. Gedankentanken macht ja ganz viel Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Ich damals noch viel geraucht und habe dann das Video von Stefan Friedrich geschaut und bin tatsächlich nach seinem Video Nichtraucher geworden bis jetzt, toi toi toi.
Wow.
Das Ganze hat mich so motiviert und so bestärkt und mir gezeigt, dass es richtig ist und dass man selbst ganz viel verändern kann, dass ich mich ein bisschen mehr mit der Szene auseinandergesetzt habe und geschaut habe, was so dahinter steht. Und dann hat es gar nicht lange gedauert und dann bin ich auf die digitale Nomadenkonferenz gekommen und auch auf den digitalen Nomaden-Podcast. Und über den digitalen Nomaden-Podcast mit Sascha und Timo bin ich so ein bisschen in diese Welt eingetaucht und habe mir Gedanken über verschiedene Businessmodelle gemacht. Und da kommt man in dieser Szene einfach nicht an der Größe Bastian Barami vorbei, der ja mit seinem Airbnb-Podcast damals auch sehr, sehr neu noch gestartet ist. Das war ganz aktuell, als er damit gerade rausgekommen ist. Und genau, dann habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, so ein bisschen damit beschäftigt und es hat ganz gut gepasst, weil ich meine Studentenwohnung zu dem Zeitpunkt untervermietet hatte an einen festen Untermieter und das alles nicht so glatt lief und so hingehauen hat und mir echt Schmerzen bereitet hat. Genau, und wie ja auch ganz viele sagen, aus dem Schmerz kommt dann diese Lösungsorientierung und da war mir dann ganz schnell klar, dass das nicht die Lösung sein kann und dass es da eine andere Lösung geben muss. Und dann kam Bastian Barami ins Spiel. Genau.
Also so bist du dann mit der AMB-Arbitrage in Berührung gekommen, sozusagen.
Und, sozusagen, genau.
Und dann hast du den Kurs erstmal gemacht und war dann Zeit dazwischen oder hast du dann gesagt, du fängst danach direkt an, das umzusetzen, zu planen? Oder was waren deine Schritte bis dahin, bis du jetzt gesagt hast, jetzt möchte ich das umsetzen und Hindernisse auch?
Ja, meine Schritte waren auf jeden Fall, dass ich ein bisschen zu spät, weil ich chronologisch mit dem Digitalen Nomaden Podcast angefangen habe, von dem Freiheitspaket mitbekommen habe. Das hat in mir nochmal Verzweiflung ausgelöst, weil ich dann auf die ganzen tollen Online-Kurse da zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich angefangen, durch dieses Thema mit dem Untermieter mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Airbnb auseinanderzusetzen und habe natürlich erstmal YouTube in mein Portfolio aufgenommen, habe dort viel gesucht, recherchiert, auf Facebook viel recherchiert und bin dadurch dann ja auch mit dir und deiner Mastermind zu Kuala Lumpur in Berührung gekommen und habe so das erste Mal in die ganzen motivierten Leute Einblick gehabt und in die Projekte Einblick bekommen. Und der konkrete Hebel und Auslöser für dieses Ganze, dass ich dann den Kurs gekauft habe und in die Umsetzung gegangen bin, das war tatsächlich am den X-Wochenende 2019, im Juni, Anfang Juni, das erste Juni-Wochenende. Und genau danach hat sich alles von selbst sozusagen geebnet.
Wow. Und du hast ja dein jetziges IMB in Leipzig aufgebaut, wo du wohnst. Was waren die Gründe dafür? Wolltest du in deiner Stadt bleiben oder du wolltest was in der Nähe haben? Und erzähl mal, wie es mit den Behörden da ist, warum in Leipzig und ob da irgendwelche Hindernisse da waren vor der Stadt her, weil in Deutschland ist ja doch etwas schwerer.
Genau, also so ein bisschen was habe ich ja schon erwähnt. Ich muss da auch nicht viel tiefer drauf eingehen. Ich hatte einfach Probleme mit meinem Untermieter. Und ich wollte meine Wohnung damals aber nicht aufgeben, einfach aus dem Grund, weil ich einfach für mich persönlich Möbelstücke angeschafft habe, die ich ganz nett fand, die aber in unsere aktuelle Wohnung mit dem kleinen Kind nicht reingepasst haben. Und die Wohnung ist auch einfach super. Die ist in der direkten Innenstadt. Und das ist ganz praktisch bei einer Familie wie meiner. Eigentlich kommt jeder aus meiner Familie, außer meiner Mama, die wohnt in Leipzig, aus einem anderen Bundesland. Die wohnen alle woanders. Und wenn sie dann natürlich auch den kleinen Jungen von, also mein erstes Kind, mal besuchen wollen und in Augenschein nehmen wollen, müssten sie sich immer ein Hotelzimmer nehmen oder wären halt irgendwie so ein bisschen in unserem Dunstkreis, wenn sie bei uns auf der Couch schlafen müssen oder so.
Ja, ja.
Das ist super. Also das war, genau, das war, und das war halt für uns nicht eine schöne Lösung, dass sie bei uns auf der Couch sind oder so, oder in unserer Privatsphäre irgendwie unterwegs den Rhythmus so ein bisschen durcheinander bringen. Und da kam dann ganz schnell die Idee, dass ich die Wohnung, die ich aktuell eh habe, einfach behalte, aber halt untervermiete. Und das war aber schon schwierig, dadurch, dass der Untermieter fest drinne war, musste ich eine andere Lösung finden, weil wenn jemand zu Besuch kam, musste er ja dann aus der Wohnung raus.
Verstehe, und das, ja.
In diesen Lebensraum von einem anderen Menschen einzutauchen, ist auch nochmal was anderes. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich das unter einen Hut? Und dann kam ganz schnell natürlich das Thema Airbnb. Habe mich damit dann angefangen, mehr auseinanderzusetzen. Und mir ehrlich gesagt gar nicht viele Fragen gestellt, wie das mit den Regularien ist, wie das mit den Sachen ist. Ich habe es einfach erstmal in Angriff genommen und habe gesagt, ich kriege das schon hin. Das Einzige, was ich gegoogelt habe, ist, ob es aktuell ein Zweckentfremdungsverbot gibt. Okay. Das ist aber nicht so. Der Leerstand in Leipzig ist auch immer noch prägnant. Es wird nur ein bisschen schwieriger jetzt, weil die ganzen günstigen Wohnungen natürlich für die Studenten attraktiv sind und jetzt halt weg sind. Aber da meine Wohnung selbst eh nicht in dem Billigsektor ist, dadurch, dass sie in der Innenstadt liegt, war das für mich nie ein Thema und demnach auch kein Problem.
Also hattest du jetzt auch kein Problem mit der Vermieterüberzeugung, wie es so groß in den Schlagzeilen ist, dass man jetzt in Deutschland erst Vermieter überzeugen muss und der dann mehr Miete verlangt und so weiter, dass man überhaupt die Wohnung über Airbnb vermieten kann?
Genau, also bei mir im Mietvertrag steht drin, dass eine Untervermietung genehmigt ist, wenn die Verwaltung Bescheid weiß. Und ich habe meiner Verwaltung Bescheid gegeben und sie haben mir nur rückgemeldet, dass ich das machen kann, aber eine gewerbliche Untervermietung nicht gestattet ist. Und in Rücksprache mit Finanzamt und dem Gewerbeamt wurde dann auch klar festgestellt, dass das unter Vermietung und Verpachtung läuft in meiner privaten Steuererklärung, in der Einkommensteuererklärung und somit kein Gewerbe ist. Und demnach für die Verwaltung auch kein Problem.
Ach super, okay. Und was hast du bei dir finanziell so eingeplant jetzt für die ganze Umsetzung bis zum fertigen Listing? Du hast ja auch sehr viel selber gemacht bis zur letzten Minute.
Okay, also das ist bei mir natürlich ja, das stimmt. Also ich muss sagen, durch den Untervermieter waren nicht mehr allzu viele Möbelstücke für die Verwendung geeignet. Das war ein bisschen schade. Einiges habe ich dann verkauft, weil es auch einfach für eine Airbnb-Wohnung unpraktisch war. Beispielsweise das Sofa, was ich hatte, war ein cooles Designerstück. Sah auch super aus, aber war einfach nicht zum Schlafen geeignet. Und wenn dann drei Leute gebucht hätten, hätte ich ein Luftbett reinstellen müssen, anstatt einfach die Couch auszuklappen. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, dann trenne ich mich lieber von diesem Stück und hol einfach was Praktisches, was trotzdem schön ist und in den Raum passt. Genau. Meine Zahlen sind natürlich ein bisschen verfälscht, weil die Kaution natürlich schon vor 2 Jahren gezahlt wurde, als ich selbst dort eingezogen bin. Deswegen ist das alles ein bisschen anders. Insgesamt habe ich investiert um die 2.000 bis 2.500 Euro.
Oh, okay, das ist so wie bei mir, bloß dass bei mir halt auch die Kaution dabei war, genau, das macht ja auch einen erheblichen Schritt aus, genau, und du hattest die schon gezahlt und deshalb waren deine Kosten jetzt, aber das 2.500, das ist aber ein guter Rahmen, denke ich.
Ich glaube, das ist auch ein realistischer Rahmen. Ja. Also man muss dazu sagen, ich habe eine Einzimmerwohnung, 40 Quadratmeter. Der Raum ist halt relativ groß. Da muss man dann logischerweise das auch so einrichten, dass da die Gemütlichkeit nicht verloren geht. Mir war selbst immer ganz wichtig bei der Wohnung, dass das eben Hotelzimmer Vorteile hat, aber einen ganz anderen Flair verbreiten soll. Also man sollte schon das Gefühl haben, man lebt dort in einer Wohnung und das ist persönlich, authentisch, gemütlich. Es sind Pflanzen drin, es sind Einzelstücke drin, irgendwelche Hingucker, praktische Details und all das, was man so in einem Hotelzimmer so ein bisschen vermisst. Ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja selber viel unterwegs, auch durch kleinere Jobs, die ich noch mache. Und wenn ich in Hotelzimmern unterkomme, dann fühlt sich das immer so anonym an. Und ich wollte, dass die Leute das greifen können, dass sie sich an diesen Urlaub oder den Aufenthalt zurückerinnern und sagen, ey, das war echt cool und mir hat es dann nichts gefehlt. Und das war auf jeden Fall, genau, das war so ein bisschen auch mein Warum dahinter, warum ich die Wohnung dann auch für 2.500 Euro eingerichtet habe und nicht nur für 1.000.
Sehr schön. Und wie machst du das mit Reinigung, Gästekommunikation und so? Machst du das alles selber oder hast du da auch jemanden, der sich darum kümmert?
Das hat sich ganz aktuell in diesem Monat verändert. Ich habe das, ich habe gestartet im August, zum 1. August, habe so eine Art Dummy-Listing erstellt. Also ich habe schon ein originales Bild aus der Wohnung genommen, genau, und habe das 3 Wochen vorher erstellt und hatte direkt 5 Buchungen. Und die erste Buchung war am 1. August. Und dann wusste ich, okay, bis zum 1. August muss ich fertig werden, komme, was will. Genau, da habe ich das alles noch selber gemacht. Es gab nämlich das Problem, beziehungsweise gibt es das Problem aktuell immer noch, dass mein Untermieter einen Schlüssel im Schloss stecken lassen hat und der ist abgebrochen. Oh, okay. Und deswegen konnte ich kein smartes Türschloss oder so integrieren. Deswegen muss die Schlüsselübergabe aktuell auch immer noch persönlich erfolgen. Und ich habe das Glück, dass ich direkt in der Stadt nebenan in einem Café arbeite und mein Praktikum auch ziemlich zentrumsnah ist und dass ich dann einfach schnell immer vor Ort sein konnte zu den verabredeten Zeiten und die Leute persönlich durchgeführt habe. Und die Schlüsselübergabe im Nachhinein war auch immer wieder persönlich. Ich habe sie abgeholt, habe nochmal gefragt, wie es war und habe versucht, das irgendwie alles so persönlich wie möglich erstmal zu gestalten, weil ich ja wusste, dass es in dem Moment eh nicht anders geht.
Mhm. Kannst du schon über konkrete Zahlen jetzt in den Zeitraum rechnen von August bis jetzt, wie der Gewinnspanne ist, deine monatlichen Investitionen und so weiter?
Also das ist natürlich alles sehr vage, weil ich einfach noch keine genaue Ahnung habe, wie das dann in der Steuererklärung sich widerspiegelt und was danach genau passiert. Mhm. Ich kann nur sagen, meine Fixkosten im Monat, um mal von konkreten Zahlen zu sprechen, sind ungefähr 500 Euro im Monat. Genau, aktuell habe ich meine Kosten so optimiert. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das so weiterführt lässt. Es gibt da einfach, da gibt es nur keine perfekte Lösung für. Genau, und Einnahmen erziele ich eigentlich seit August recht stetig, dadurch, dass ich auch immer mal Besuch bekomme von Freunden und Familie, so wie das ja auch ursprünglich geplant war, das Projekt, ungefähr 1.000 Euro.
Okay, auf jeden Fall mehr als ich. Hört sich das schon mal gut an. Was war bei der ganzen Planung, Umsetzung und so der größte Herausforderung?
Also die größte Herausforderung waren tatsächlich die Anfänge, wie das genau gestaltet wird. Ist das gewerblich, nicht gewerblich, die Behördengänge? Das war einfach, weil in Deutschland und in Leipzig ist das halt so eine Grauzone. Der Steuerberater weiß nicht richtig, wie es zu verorten ist. Das Gewerbeamt schickt dich zum Finanzamt und andersrum. Und es waren schon viele Gänge, die nötig waren, um da Klarheit reinzubekommen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite war es einfach auch nicht ganz so leicht, selbst durch diesen Urwald durchzukommen. Mhm. Wobei ich sagen muss, da hat die Community rund um den Online-Kurs mit Airbnb um die Welt von Bastian Barami Unglaubliches geleistet. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Du kennst es ja selber.
Ja,
man stellt dort eine Frage rein und innerhalb von 10 Minuten bekommt man die erste Antwort und nach einem Tag hat man im besten Fall 10, 15 hilfreiche Antworten und kann damit wirklich arbeiten. Also die Interaktion und die Arbeit innerhalb dieser Gruppe war so ein krasser Hebel.
Ja.
Das ist so ein heftiger Hebel gewesen, auch für mich und meine Bestärkung. Ich hatte zwischendurch auch Schiss und Steuern und wie mache ich das? Jetzt hatte ich ein ganz großes Problem und ein riesen Fragezeichen, weil ich durch Zufall auch nur mitbekommen habe, dass in Leipzig eine Gästetaxe mittlerweile verlangt wird. Mhm. Das bedeutet, Touristen, die in die Stadt kommen und kostenpflichtig übernachten, müssen pro Tag einen Geldbetrag von 1 bis 3 Euro zahlen, je nach Übernachtungskosten. Und das wusste ich vorher nicht. Das habe ich beim Googlen nicht herausgefunden oder habe das überflogen und war da nicht so im Bilde. Und genau, da muss ich auch jetzt nochmal, bin schon mit der Stadt im Kontakt, wie ich das genau löse, dass ich die letzten 3 Monate sozusagen pauschal nachzahle. Genau, jetzt bedeutet das aber für jeden Gast, da wird ein Formular hingelegt, das die ausfüllen müssen und dann halt das Geld wird eingezogen. Und das überweise ich dann einmal im Monat. Das sind Sachen, die lernt man währenddessen. Ich glaube aber nicht, dass das ein ganz großes Hindernis ist. Das ist einfach nur eine Herausforderung. Aber ich denke,
hat jeder irgendwie auf seine Art mit den behördlichen Kram und allen. Ich weiß ja nicht, wie das bei mir dann irgendwie ausschaut. Ich drücke mich ja auch immer noch davor und hoffe, dass nicht irgendwie Interpol vor der Tür steht oder sowas.
Ja, ich würde sagen, learning by doing und lieber starten, als alles perfekt von Anfang an machen und nicht in die Umsetzung kommen. Also das war so mein Learning von den Videos, die ich geschaut habe und auch von den Vorträgen, die ich mir angehört habe und die Seminare, die ich besucht habe. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was ich heute nach draußen tragen kann. Einfach in die Umsetzung gehen und einfach machen. Komme, was wille. Irgendeine Lösung wird sich finden. Und ich habe auch gelernt jetzt in der Zeit, dass die Behörden super zugänglich sind, wenn man nur auf sie zugeht und sie halt nicht erst mit Forderungen vor einem stehen und sagen, hier, das haben sie missachtet, das, das und das, sondern wenn man halt hingeht und sagt, hey, ich habe das Problem, eine Frage dazu, können Sie mir bitte helfen? So, und in der Regel helfen die da wirklich. Und ansonsten die Community von Bastian Barami. Ich glaube, er ist super stolz und das zu Recht auf diese grandiose Gruppe. Ich glaube, das ist auch der größte Mehrwert, den dieser Kurs in sich, auch für die Zukunft einfach geben wird, weil man kann keinen so perfekten Online-Kurs haben wie eine Community, die stetig wächst und sich verändert und alle Regularien werden besprochen, alle Probleme werden gelöst oder versucht zu lösen und jeder ist irgendwie dort da und das ist so ein richtiges Netzwerk von Freunden, Und man hat nicht das Gefühl, dass es Konkurrenz, 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 so wie das halt, wie man das bei großen Hotelketten oder sonst irgendwie anderen Branchen beobachten kann.
Genau. Und ich muss dazu sagen, also wir sind unabhängiger Podcast. Wir sind jetzt nicht eingekauft von Office Flucht oder so, sondern wir reden aus Überzeugung, weil wir selber den Kurs gemacht haben und der halt unheimlichen Mehrwert bietet. Das muss ich dazu sagen, natürlich. Und
ja, das darf man nicht vergessen. Ja, wir werden dafür nicht bezahlt, auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur, es ist einfach auch für mich so ein ganz großes Neuland und die Entwicklung, die ich innerhalb von einem Jahr gemacht habe, die kann ich einfach nur zum Beispiel in Sachen Airbnb einfach nur darauf zurückführen. Das ist ziemlich krass. Also der Content, der auf YouTube geboten wird, den man so im Internet findet, das ist auch alles wirklich gut. Teilweise auch echt geniale Tipps, auch auf anderen Blogs oder so. Aber es ist einfach nicht zu vergleichen mit einer Community, die alle genau dasselbe Ziel verfolgen und alle genau das gleiche vorhaben und machen und in der Umsetzung sind.
Das ist schon was anderes. Sehe ich auch. Hey Kelvin, ich stelle dir jetzt noch 4 allgemeinere Fragen und du antwortest noch dazu, okay? Und
okay, machen wir so.
Hattest du während der ganzen Phase irgendwie Angst, dass das nicht gelingt oder irgendwas schief gehen könnte?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Haut-drauf-Typ. Ich habe mir gedacht, wenn das jetzt irgendwie nicht gelingt, dann habe ich auf jeden Fall eine geile Einrichtung und eine geile Wohnung, die ich zur Not auch einfach weitergeben könnte an einen neuen Mieter und würde sagen, okay, hier komm, zack, du nimmst das jetzt für 1.500, alles, was drin ist, sei happy damit. Deswegen so wirklich Angst, dadurch, dass es halt auch direkt um die Ecke ist, alle Behördengänge sind in Deutsch, so richtig Angst hatte ich nicht.
Ja, das ist auch ein großer Vorteil, in der Nähe sein Business zu haben, auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Ziele für demnächst?
Ja, definitiv. Also Ziele habe ich immer, gerade auch, weil ich kennengelernt habe, dass der Weg zu diesem Ziel meistens das ist, wo man am meisten lernt, setze ich mir gerne große Ziele. Ich habe auf jeden Fall vor, ins Ausland zu gehen mit Airbnb-Wohnungen, auch das Arbitrage-Modell zu nutzen und mir einfach zunutze zu machen, dass wir in einer Zeit leben, in der es möglich ist, an ganz vielen Orten gleichzeitig zu leben. Und ja, so ein bisschen den Lifestyle zu pflegen, überall auf der Welt ein Zuhause zu haben. Ich glaube, das ist auch so der größte Antrieb von mir selbst, die Unabhängigkeit zu haben, über den Standort selbst zu entscheiden.
Ja, das macht es aus überhaupt, was da dran hängt alles. Und es ist einfach frei zu sein und die Welt zu genießen und zu reisen, Businesses überall aufzubauen, kann ich gut nachvollziehen. konkrete Visionen in der Zukunft, also die, wo schon etwas näher gerückt sind, wo du jetzt sagen würdest, die setzt du gerade um oder die sind in naher Ferne?
Genau, also meine konkrete Vision, also wenn ich mich selbst jetzt in 5 Jahren sehe, sehe ich mich auf jeden Fall unabhängig, ortsunabhängig, was meine Arbeit angeht, ortsunabhängig, was meinen Wohnort angeht und auf jeden Fall auch frei in der Entscheidung, was ich wann tue. Und genau, konkrete Handlungen in diesem Bereich. Ich bin gerade dabei, einen Job zu verhandeln, der mir Homeoffice ermöglicht. Ich bin jetzt gerade beim Fertigstellen meiner zweiten Wohnung. Damit bin ich gerade durch. Sie läuft seit 2 Wochen und das läuft auch super. Ansonsten bleibt nur noch zu hoffen, beziehungsweise zu träumen davon, dass die Wohnungen in nah und fern sich finden. Aber davon gehe ich aus. Das wird funktionieren, das wird super, das wird grandios. Und ansonsten der Podcast. Der Podcast ist auf jeden Fall auch eine der Visionen, die in 5 Jahren immer noch dazugehört. Und ich glaube, wir haben auch in 5 Jahren noch genug zu erzählen. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall auch mega. Es ist super, dass das Projekt jetzt auch endlich an den Mann gegangen ist und dass ihr da draußen die Möglichkeit habt, uns gerade beim Quatschen zuzuhören und uns so ein bisschen kennenzulernen. Genau, und wir hoffen natürlich, oder ich hoffe auf jeden Fall, ich glaube, ich spreche da aber auch für Thomas, dass ihr da draußen hieraus ganz viel mitnehmen könnt und merkt, dass wir auch einfach nur ganz normale Menschen sind, die sich versprechen, die nicht perfekt sind, die noch dazulernen, aber das Wichtigste wirklich einfach die Umsetzung ist. Und dass es wichtig ist, dass man sich einfach zeigt, dass man rausgeht, seine Stärken kennt, sein Warum kennt und einfach macht.
Schöne Worte hast du zum Schluss gesprochen. Aber wir stellen trotzdem noch allen dieselbe Frage und die stelle ich auch dir. Für was bist du dankbar?
Ja, na klar, also dankbar bin ich auf jeden Fall für dafür, dass meine Freundin so viel Verständnis aufbringt und mir so oft den Rücken frei hält für genau eben diese Projekte. Dankbar bin ich an meine Freunde, die auch ein ganz großer Hebel sind, indem sie mich zwar nicht immer unterstützen oder befeuern, aber sie reden es mir nicht aus, sondern sie glauben daran, dass ich schon das Richtige tue. Ja, ich bin auf jeden Fall auch dankbar, in einer Zeit geboren zu sein, in der es nicht mehr heißt, einen Job auszuführen 40 Jahre lang und unglücklich sein zu müssen, weil man keine Wahl hat. Ich bin super froh, in einer Gesellschaft zu leben, in der man die Wahl und die Freiheit hat, zu tun, wonach einem steht und was einem gut liegt und dass man seine Stärken ausleben kann und eben nicht mehr dem Druck ausgesetzt ist, wie das unsere Generation davor oder sogar davor noch war. Wunderbar. Und natürlich auch dir, dich als meinen Partner zu haben, den Podcast mit dir machen zu können.
Danke.
Internet zu haben, nicht im Krieg zu leben, dass ich gesund bin, dafür bin ich dankbar. Ich bin für eigentlich auch die kleinsten und scheinbar unwichtigsten Dinge dankbar, weil genau das die Dinge sind, die mir ermöglichen, dass ich heute mit dir hier sitze und wir darüber quatschen können, wie unsere Vorstellungen, Wünsche und Ziele sind.
Ja, und
ein Dach über den Kopf zu haben, ist schon, alleine das ist schon super.
Und mit der Einstellung gelingt es noch viel schneller und man kann noch viel mehr umsetzen und einfach positiv nach vorne blicken und warten, was auf uns zukommt. Bestimmt noch viele gute Projekte zusätzlich zum Podcast. Mal schauen, was die Jahre so bringen und auf jeden Fall ganz viel Spaß.
Ja, das auf jeden Fall. Das haben wir ja jetzt schon.
Ja. So, dann würde ich sagen, jetzt habe ich ein ausführliches Gespräch mit dir gemacht und fürs nächste Mal haben wir einen Spezialgast, den kündige ich aber jetzt noch nicht an. Das ist die Überraschung. Und Kelvin, ich bedanke mich für das hervorragende informative Gespräch und wir werden ja noch öfter zusammen Podcasten machen über andere Themen, aber das war auf jeden Fall jetzt erstmal wichtig, unser Business vorzustellen, uns vorzustellen. Und
ja, das war jetzt der Startschuss für alles, was noch kommt. Und
genau.
Wir haben es ja schon in der Folge von dir angeteasert. Das wird auf jeden Fall fantastisch.
Auf jeden Fall.
Und ich sehe, wir haben ein extrem gutes Zeitmanagement,
wow,
weil wir immer in irgendwie einer halben Stunde alles erzählt bekommen. Das fängt schon mal gut an.
Das ist top. Also dann kann man den auch bis zum Schluss hören. Und ich hoffe, ihr seid bis zum nächsten Mal dran. Euer Thomas und
Kelvin.
Genau.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Ciao.